Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk und wir gehen Richtung Jahresende zu. Und ich hatte es gestern schon erwähnt, im Moment erscheint ja jeden Tag eine Folge. Wir veröffentlichen hier nochmal die Podcast-Perlen aus 2025, beziehungsweise die in direktem Zusammenhang damit stehen, was dieses Jahr hier so Fulminantes alles los war. Ich habe mich für 3 Folgen entschieden. Gestern kam Klaus Eidenschink schon mal wieder zu Wort. Er ist gern gesehener Gast hier bei Good Work und ich weiß, das begeistert nicht nur mich, sondern vor allen Dingen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr euch für Arbeitskultur interessiert, sobald Klaus Eidenschink irgendwo sich zu Wort meldet, seid ihr am Start. Ähnlich verhält es sich mit ihr. Sie war erst einmal zu Gast hier bei Good Work und aus dem Stand hat sie alles abgeräumt in jeder Hinsicht, was ich hier an Sachen Feedback, Downloads und so weiter jemals gesehen habe bei Good Work. Ich spreche von Professor Dr. Maja Göpel. Ich glaube, ich muss sie nicht vorstellen. Sie ist immerhin Deutschlands bekannteste, prominenteste Stimme, Forscherin für das Thema Transformation. Zugegebenermaßen eher auf gesellschaftlicher Ebene, weniger in den Unternehmen direkt. Und ich glaube trotzdem viel Klügeres, Tieferes zu dem Thema kann man in Deutschland kaum finden. Von daher hat es mich nicht überrascht, in dem Ausmaß vielleicht dann doch, wie sehr ihr euch über diese Folge gefreut habt. Das war Anfang des Jahres und um es euch nochmal leichter zu machen, diejenigen, die vielleicht auch relativ neu bei Good Work sind, also hier nochmal zum Nachhören, zum Nachspüren, zum Nacherleben. Maja Göpel mit dem Thema Werte als Kompass für echte Transformation. Wir reden also da über das Thema, wie überhaupt Transformation sich in Prozessen beschreiben lässt, was es braucht dafür, dass sie gelingt. Sie stellt nochmal den Begriff der Kohärenz vor und pluralistische Ignoranz, nur mal ein paar Buzzwords zu nennen. Und jetzt kommt noch ein kleines nachgeholtes Weihnachtsgeschenk, nämlich für diejenigen, die vielleicht die Weihnachtsfolge nicht gehört haben. Ihr habt die Chance, sozusagen auch schon mal als kleinen Zugriff auf die nächstes Jahr startende Good Work Kollektivbewegung, euch ein bisschen tiefer einzugraben in die Themen. Es gibt nämlich sowas wie ein kleines Good Work Paper, ja, fast schon ein kleines Good Work Book zu dieser Folge. Da habt ihr mal so eine Idee davon, was man alles vertiefend noch anstellen kann mit so einer Folge. Also von daher, schaut in die Shownotes, dort findet ihr einen Link. Wenn ihr darauf klickt, eure E-Mail-Adresse da lasst, bekommt ihr das Papier ganz schwuppdiwupp in euren Posteingang gesendet und könnt damit wunderbar arbeiten, wie ich finde. Also ich finde, diese Folge hat auf jeden Fall auch wieder Essentials-Charakter und deswegen will ich jetzt gar nicht so viel weiter quatschen. Morgen kommt nochmal eine Perle am 31.12., aber jetzt erstmal genießt die Folge in voller Länge, in vollen Zügen. Ihr werdet mich dann hier heute auch gar nicht mehr direkt hören, noch ein bisschen was zum Kollektiv. Aber ich sage jetzt einfach mal Tür auf für Maja Göpel und euch viel Vergnügen beim Reinhören. Herzlich willkommen, liebe Maja. Schön, dass du bei Good Work bist.
Hallo, liebe Jule. Vielen Dank für die Einladung.
Müssen wir schon irgendwas sortieren? Manchmal, ich frage das gern mal an Anmoderation oder hast du dich wiedererkannt? Möchtest du noch was Wesentliches ergänzen? Es gibt so viel, was man über dich sagen könnte, müsste vielleicht auch.
Ja, das ist eigentlich schon eine spannende Beobachtung, weil das eben so arg verwirrend ist. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dieses Wissen schaffen, wenn man diesen Job so ergriffen hat, dann ist es ja eine Reise durch Antwortsuche auf die Fragen unserer Zeit. Und dann habe ich das Gefühl, passt das, was ich mache, ganz gut. Aber wir sind es so gewohnt, in einzelne Disziplinen zu sortieren oder zu sagen, das darf die Wissenschaft, das darf sie eben nicht. Und dann passe ich eben nicht so gut rein. Also, und bis vor kurzem durfte man den Begriff ja Querdenken und sowas ja auch noch positiv rahmen mit Nachhaltigkeit, das haben wir auch verloren. Und ich glaube, daran liegt es manchmal, dass es so schwer ist zu sagen, was ist sie denn eigentlich? Aber eigentlich möchte sie einfach nur offenen Auges und offenen Herzens Antworten auf die Frage unserer Zeit finden.
Und damit auch Wissen schaffen, ja? Wie ist der Begriff schon sagt? Und genau das tust du ganz sicherlich. Und bevor wir jetzt da auch wirklich inhaltlich einsteigen, die Standardfrage, liebe Maya, bei Good Work nämlich, wie bist du heute, der Tag ist noch frisch, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Heute ist es ja so die letzte Woche vor Weihnachten. Da bin ich schon wieder um 5.30 Uhr wach geworden und dachte, hui, wow. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, bevor die Kinder wach werden. Und diese To-Do-Liste, kennt ihr bestimmt alle, wenn der Kopf einfach die To-Do-Liste nicht loslässt und dann muss sie aufs Papier gebannt werden und dann kann er sich auch wieder beruhigen. Deshalb bin ich so in den Tag gestartet.
Ja, bist du so ein Frühaufsteh-Mensch, notgedrungen oder aus freien Stücken?
Beides. Also ich mag früh aufstehen ganz gerne. Also ich glaube, länger als 9 schlafen kann ich wirklich nur, wenn es eine echt harte Party war. Seitdem man so kleine Hasen an der Seite hat, ist der Biorhythmus ja sowieso ein bisschen fremdgesteuert.
Fremdbestimmt, ja. Ja, und ich greife das Wort mal auf, Fremdbestimmung. Ist das womit du ganz gut klarkommst so? Oder bist du eher so ein Autonomiemensch, wenn wir mal so diese beiden Pole aufmachen, wo schiebst du da den Regler bei dir hin?
Also ich baue lieber Strukturen, anstatt dass sie
Ich hatte gerade die Diskussion mit meinem Mann und da ging es nämlich auch um die Frage und er sagte, ich kann total gut, also Prozesse finde ich super. Und da sage ich, ja, klar, wenn du sie selbst gebaut hast, aber anderen Leuten oder von anderen Institutionen Prozesse nachtun, das ist schon eine andere Nummer.
Ja, ich bewundere das, aber ich bin selber wirklich nicht gut in Routine. Es kommt meistens hinten auch alles raus, was ich mir so vorgenommen habe, aber eben für Außenbetrachtende sicherlich in einer nicht immer planbaren oder nachvollziehbaren Form.
Du hast es schon ganz gut beschrieben und ich erlebe das tatsächlich auch, gerade wenn ich sehe, wenn du bist ja sehr in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs eingebunden, dass da durchaus auch mal Kritik kommt oder Fragen oder was macht sie denn jetzt und was ist sie denn, welche Art von Forscherin? Das soll uns jetzt gar nicht so sehr beschäftigen, sondern wir gehen es jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen strukturiert in dem Sinne an, dass wir auf dieses Riesenwort Transformation schauen und zwar einmal sowohl von außen als auch von innen. Also das wäre zumindest mal mein kleinen Mini-Art von Skript. Ich hoffe, dass das für dich passt, dass wir erstmal schauen, was passiert denn eigentlich so in einer Transformation im Außen und was erlebt das Menschlein, der Einzelne, selbst wenn es darum geht, weil das sind unter Umständen ja unterschiedliche Dynamiken, die sich irgendwo auch wieder treffen. Und fangen wir doch mal an, vielleicht, du hast es schon, bevor wir da wirklich drauf gehen, wie gehst du denn konkret vor? Du sagst mit offenen Augen, mit offenem Herz, gehst du durch die Welt? Bist du so jemand, der Phänomene beobachtet, mitschreibt? Hast du ein ganz spezielles, strukturiertes Vorgehen, wie du zu deinen Thesen, zu deinen Hypothesen und auch zu deinen Aussagen kommst?
Also das Schöne ist ja tatsächlich, dass die Transformationsforschung so ein Zuhause bietet für Menschen wie mich, die mehrere Disziplinen gerne sich anschauen und vor allem eben auch das Denken und die Akteure in der Praxis zusammenbringen. Das heißt dann transdisziplinär. Also dass man nicht nur interdisziplinär unterschiedliche Wissenschaftsbrillen aufsetzt, von Psychologie, Ökonomie und Soziologie oder vielleicht dann eben auch noch die Naturwissenschaften dazu nimmt, sondern eben auch sagt, man kann sich nicht alles am Schreibtisch ausdenken, sondern die besten Lösungen kommen häufig von denjenigen, die sie einfach in der Praxis austesten. Und deshalb war es für mich ein wirklich tolles Zuhause. Und im Vorgehen ist es tatsächlich so, dass wir ja quantitativ orientierte, auch Sozialforschung, also ich bin ja Sozialwissenschaftlerin. Das heißt, ich lerne von denjenigen in den Naturwissenschaften, die dann mit der Physik und dem Klima und den ökologischen Kipppunkten und so weiter sich beschäftigen und die versuchen zu modellieren. Gerade wenn wir es gesamtgesellschaftlich und groß machen, ist das ja auch Riesencomputer, die damit involviert sind. Und was wir dann übertragen können, sind Muster. Also Muster der Veränderung aus den Naturwissenschaften, das sind ja komplexe Systeme, mit den Mustern der Veränderung in sozialen Gefügen, weil wir auch in komplexen Systemen ja leben. Also wir Menschen sind ja auch biologische Wesen, auch Herdentiere. So ungern wir das manchmal auch noch hören. Und wir sind natürlich eben auch eingebettet in diese größeren wir nennen sie ja Lebensgrundlagen oder Ökosysteme und Ökosystemdienstleistungen von sauberer Luft über saures Wasser, über eben bestimmte Temperaturen, die uns gut oder weniger gut tun. Und dann kannst du das natürlich versuchen zu beschreiben. Und so war das in meinem Werdegang eben auch immer so einmal eine Zeit lang viel lesen, lesen, lesen. Also in den Sozialwissenschaften kannst du entweder auch quantitativ messen, machst du Umfragen.
Empirien, genau.
Guckst, und machst die auch selbst. Das habe ich wenig gemacht. Ich habe immer die Umfrageergebnisse genommen, um das ist eher das Soziologische. Mhm. Ne? Also wenn du dann versuchst, mit dieser Musterhaftigkeit Erklärungen anzubieten und zu beschreiben, mit denen dann gesellschaftliche Veränderungen verstanden oder eben auch, dass es natürlich die Idee strategisch begleitet werden können.
Und danke, dass du das nochmal so super anschaulich erklärst, auch nochmal differenzierst zwischen interdisziplinär und transdisziplinär. Das heißt also, du tauchst auch durchaus mal in die anderen Wissenschaften richtig rein, um diese Muster auch mitzuerkennen? Oder ist es eher so, dass die Muster, die dir dort angeboten werden, du versuchst, auf soziale Gegebenheiten zu übertragen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie tief tauchst du auch in andere Disziplinen ganz konkret ein?
Also ich habe, mein erstes Studium war also Medien und Kommunikation. Da kriegt man schon relativ viel mit, weil du da eben Psychologie und Soziologie mit drin hast.
Das teilen wir übrigens. Bis dahin gehen unsere Wege noch ein bisschen ähnlich. Und Empirie auch. Aber dann kommt der Teil, wo ich absolut höchstens informierte Laien bin und freue mich, das zu hören.
Ja. Nee, also die politische Ökonomie ist ja auch schon wieder so eine interessante Disziplin, weil sie eben das Ökonomie, klassisch wie wir uns das vorstellen, sind ja auch große Modelle und Rechnungen und da Preisindikatoren und die setzt du da rein und dann hast du eine Idee, wie sich repräsentative AkteurInnen eben verhalten und sagst, die sind potenziell immer an ihrem Mehrwert orientiert, das wäre diese Homo economicus-Annahme und hören auch nie auf, immer mehr haben zu wollen. Und dann kannst du halt Rechnungen machen und Prognosen machen. Und die politische Ökonomie sagt, nee, wir sind alle im Werden. Also das Evolutionäre teilen sie. Das ist interessant, weil das unterschiedliche Paradigmen sind. Die findest du aber sowohl tatsächlich in den Sozialwissenschaften wie auch in den Naturwissenschaften andere Paradigmen als jetzt zum Beispiel ein sehr positivistisches. Was sagt, man kann die Wahrheit erkennen und wir müssen nur weiter buddeln, dann haben wir irgendwann die Wahrheit. Und diese Evolutionären sagen eben, nein, es wird sich kontinuierlich verändern. Und Kultur ist zum Beispiel unheimlich relevant dafür, wie auch menschliches Verhalten oder auch unsere Präferenzstruktur sich anpassen kann. Das heißt, der Homo economicus beispielsweise ist zu statisch für alle, die evolutionär denken. Weil die sagen, irgendwann ist es vielleicht auch mal in Ordnung, genug zu haben. Vor allem kommt es eben stark darauf an, wie wir eingebettet sind, wie unsere Peers sich verhalten, wie unsere Institutionen, und damit sind wir bei der politischen Ökonomie, unser Verhalten auch anreizen und bestimmte Handlungen wahrscheinlicher machen oder als normal erklären oder Kooperationsmuster normalisieren und routinisieren, weshalb wir dann gar nicht mehr ganz freie AkteurInnen sind, sondern tatsächlich so ein bisschen genudged, ne, oder in so vorstrukturierten Freiheitsräumen unterwegs sind. Also ganz klassisch im Alltag, was nicht im Regal liegt, kann ich nicht kaufen. Wenn nicht genug nachhaltige Produkte im Regal liegen, bin ich in vielen Bereichen dann genötigt, etwas weniger Gutes zu nehmen. Oder mein Portemonnaie erlaubt mir nicht, das Best Nachhaltige zu kaufen, weil Subventionen, sprich unsere Institutionen, immer noch das Nicht-Nachhaltige so billig machen im Vergleich. Das heißt, wir sind eingebettet in ein Institutionengefüge. Und das ist das, was die politische Ökonomie macht. Und dann kann ich mir natürlich unterschiedliche von den Organisationsformen anschauen. In meiner Doktorarbeit war das zum Beispiel die Welthandelsorganisation, um zu gucken, welche AkteurInnen, und das ist der letzte wichtige Punkt bei politischer Ökonomie, haben vielleicht auch ihre Interessen am besten in die Standards und in die Institutionen so eingebaut, dass sie normal werden. Und das ist ein Teil auch dieses evolutionären gesellschaftlichen Verhandelns und Aushandelns, dass dann eine bestimmte Art und Weise, Geschäfte zu machen, Investitionen zu tätigen oder internationale Handelsbeziehungen zu organisieren, als gesetzmäßig wird. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das wären dann die Verträge, mit denen tatsächlich international Handel organisiert wird und wogegen ich ja zum Teil auch klagen kann. Und damit hast du etwas Strukturelles geschaffen. Und das ist dann auch widerständiger gegen Veränderung. Und diese Unterscheidung ist bei allen sozialwissenschaftlichen Ansätzen, die so evolutionär sind, unheimlich wichtig. Und das heißt auch sowas wie Institutionalismus, dass wir sagen, die Menschen sind nicht komplett frei, sondern immer eingebettet in Gesellschaft und die Organisationsformen, die da an diesem Zeitpunkt vorherrschen. Diejenigen in den Sozialwissenschaften, die nicht sagen, wir sind immer gleich und bleiben immer gleich, sondern eben sagen, wir entwickeln uns, dieses Evolutionäre, schauen immer drauf an oder darauf hin, in welchen Kontexten wir eingebettet sind, also in welchen Institutionen wir agieren, mit welchen Organisationen wir unser Handeln auch unsere Kaufentscheidungen oder Investitionsentscheidungen eben tatsächlich so ein Stück weit vorstrukturiert bekommen. Also was wird wahrscheinlich gemacht, was wird mir als normal erklärt, wo kann ich eben Geld verdienen beispielsweise und wo ist es nicht so leicht, Geld zu verdienen. Und dann suchst du aus der Nachhaltigkeits- oder Transformationsforschung natürlich immer danach, wie müsste man eventuell über die Zeit auch diese Institutionen anpassen und diese beispielsweise Rahmenbedingungen für Märkte anpassen oder ein Bildungssystem anpassen, damit es wieder in die heutige Zeit passt. Weil wir oft die Standards und die besten Lösungen suchen und dann passen die vielleicht damals gut, 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, mussten wir ja ganz viel neu aufbauen. Aber 50 Jahre später merken wir, oh ja, da sind ja vielleicht einige von diesen Regeln nicht mehr so unbedingt passend, weil sich die Realität sehr verändert hat. Und das ist eben der Anspruch einer lernenden Gesellschaft, zu sagen, wir beobachten immer, wie sich die Welt verändert, ob auch die Effekte eintreten, für die wir Institutionen geschaffen haben, weil wir eigentlich nur purpose-orientiert versuchen, etwas in die Welt zu bringen. Und wenn wir merken, die Nebeneffekte werden zu groß oder wir fahren an den Zielen vorbei, sollten wir eigentlich immer wieder auch diese Institutionengefüge anpassen. Und dann sehen wir ja aber politisch, dass das nicht so leicht ist.
Das heißt also, wir gucken nicht nur output-orientiert oder was tut sich auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch tatsächlich auf der Paradigmenebene. Was verändert sich wirklich strukturell, dass wir von gewissen Grundannahmen einfach überhaupt nicht mehr ausgehen können, was du ja jetzt beschrieben hast, was also vor 50 Jahren vielleicht als Grundannahme noch getaugt hat als Erklärungsansatz, dass wir das jetzt eben doch nochmal überdenken müssen. Und was mir gerade nochmal so auffällt, das Wort Transformation ist ja, nimmt ja quasi Anlauf zum Buzzword schlechthin zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der sich von Berufswegen damit beschäftigt, das auch mit einer gewissen Sorge betrachtet, weil mittlerweile ist ja alles und jedes, was irgendwie mit Veränderung zu tun hat, wird ja als Transformation beschrieben. Bleiben wir erstmal damit. Wie sehr sorgt dich das, diese Entwicklung? Oder würdest du sagen, oh, nehme ich gar nicht so wahr?
Nee, das ist interessant. Also Transformationsforschung hat ja so ihren Durchbruch gefunden, im Prinzip so. Ja, ich glaube, in Deutschland war das einflussreichste das vielleicht Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, wo ich dann ja auch als Generalsekretärin später hingegangen bin, auch aus den Gründen. 2011 war das. Das ist natürlich aber dann auch schon eine Synopse gewesen, also eine Zusammenschau von dem, was in der Forschung entstanden ist. Also vielleicht so ab 2000, wo eben gesagt wurde, wir müssen Thema Strukturen wandeln, also transformieren. Die Form muss sich anpassen. Wir können nicht mehr nur effizienter oder effektiver werden innerhalb eines Pfades, sondern wir müssen Pfadbrüche.
Prozessmusterwechsel, wirklich komplett anders.
Exakt. Und deswegen wurde dann eben auch beforscht, wie hat das in der Vergangenheit stattgefunden? Was waren typische Treiber dafür? Also ab welchen Momenten kommt da auch eine Notwendigkeit, weil einfach die alten Prozesse nicht mehr funktionieren werden? Das Klassischste wäre, die Ressourcen sind dafür nicht mehr da. Ich muss war ja in vergangenen Transformationen durchaus so, wenn ich kein Holz mehr habe, weil die Grenzen damals noch nicht so überschritten werden konnten, habe ich mir ein Substitut gesucht. Dann musste ich tatsächlich was anders machen. Und wenn das nicht in die gleichen Prozesse gepasst hat, müsste ich eben tatsächlich auch die Prozesse ändern. Das Klassischste heute ist natürlich das fossile Energiesystem, was sehr zentral ist und ein erneuerbares. Das sehen wir ja jetzt schon wieder in der Debatte mit den Grundlastkraftwerken, wo immer noch gesagt wird, naja, wir müssen in der Mitte die großen Kraftwerke haben, die müssen alles steuern können. Und diejenigen, die sagen, nee, es hat eine ganz andere Form, das neue Energiesystem, da sind Speicher total wichtig und die können sehr dezentral werden. Oder ich kann natürlich in einer anderen Energieform zwischenspeichern, sei es jetzt Wasserstoff und anderes. Ich brauche gar nicht mehr unbedingt die dicken Grundlastkraftwerke in der Mitte. Aber da sehen wir allein schon in der Debatte, wie schwer es uns fällt, aus einem ganz neuen strukturellen Muster heraus die Zukunft zu denken. Und alle sagen wieder, oh, aber wenn wir jetzt hier mal einmalig eben...
Dunkelflaute.
Ja, und dann wird da riesig gemacht. Dabei haben wir ja zusätzlich zu diesen dezentralen, unterschiedlichen Mixen und Speicherformen auch noch das europäische Netz. Und da geht es ja eher darum zu gucken, wie schaffen wir da auch solche Grenzen, also strukturell über den Nationalstaat hinaus zu wachsen, um zu sagen, dann wird es auch günstiger und verlässlicher, wenn wir einfach mal ein System größer denken. Und das sind alles so Themen, die mit Transformation zusammenhängen. Und deshalb war es aus meiner Sicht sehr relevant, dass es 2012 auf der Agenda stand im Nachhaltigkeitsgipfel. Da war ja wieder mal ein Update. Wir haben seit 92 ja regelmäßig Updates. Schaffen wir das global Nachhaltigkeit zu verfolgen. Und da hieß es zum ersten Mal, wir müssen Transformation machen. Und aus meiner Sicht war es zumindest für die Forschenden eine Einsicht, dass wir davor zu viel versucht haben zu adaptieren. Das ist so ein Wandel innerhalb des Pfades. Insbesondere die Effizienzsteigerung. Schlagwort, wir entkoppeln den Ressourcenverbrauch vom Wachstum. Das heißt, Wachstum immer weiter wie bisher. Und wir nehmen halt ein bisschen weniger aus der Erde dafür raus. Und dann hat sich natürlich überall die Evidenz gemehrt, das funktioniert nicht. Beim CO2 klappt es ganz gut, bei den Rohstoffen noch gar nicht und global betrachtet eben auch nicht mal bei den CO2-Emissionen. Und dann ging die Suche wieder los. Wie muss man tatsächlich ganz anders konfigurieren? Das ist auch so ein Wort, das dann aus diesem Kontext kommt, ne? Weil wir einfach die strukturellen Zusammenhänge neu ausrichten müssen.
Ja, wie so eine Art neues Betriebssystem, was wir da im Prinzip aufspielen. Meine Frage ging noch mal ein bisschen in die Richtung. Das, was du jetzt gerade schilderst, sind ja wirklich die gewaltigen Umwälzungen, wirklich transformen, also etwas in eine andere Form bringen, die alte Form vielleicht sogar verlassen. Irgendwie, glaube ich, hat die Welt da draußen mitbekommen, dass hinter diesem Begriff Transformation was Gewichtiges steckt. Mhm. Und wie das dann so oft ist, dann nimmt so ein Begriff Anlauf, wahnsinnig populär zu werden. Weil man sagt, okay, ich muss nur mal Transformation rufen, dann wissen alle, es ist wichtig. Und dieser Begriff, das ist zumindest meine Beobachtung, wurde jetzt auch für Kontexte, die im Vergleich zu dem, was du jetzt inhaltlich mal so aufmachst, worum es geht, also man muss ja was sagen, die größte gesellschaftliche oder menschliche Herausforderung wird gekapert für nahezu triviale Zusammenhänge und dann stehen Menschen, Unternehmenslenker und sagen, meine Damen und Herren, wir sind hier in unserem Unternehmen mitten in der Transformation und dann verbirgt sich dahinter inhaltlich sowas wie, wir nehmen jetzt nicht mehr dieses Tool oder jenes. Also es wird für etwas viel Kleinteiligeres, vielleicht auch Übersichtlicheres und viel weniger Unwägbares und Gewaltiges verwendet, was wiederum den Effekt hat oder noch schlimmer für Veränderungsprozesse, die gar niemand so richtig beschreiben kann, wo auch die Menschen gar nicht so genau wissen, um was geht's denn eigentlich? Und das führt dann oft dazu, dass so ein Begriff erodiert. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich beobachte. Und das war so mein Punkt nochmal bei dir. Kommt diese Bewegung, lange Anmoderation, bei dir so an? Oder sagst du, nee, wenn wir von Transformation reden, dann hat das schon immer genau diese Dimensionen.
Ja, das ist interessant. Also diese Begriffskonjunktur.
Genau,
natürlich ganz genau. Wir haben das auch in den Forschungsanträgen gesehen. Ne? Also manchmal bin ich ja in so Evaluationsgremien und die ersten, da wurde das Gleiche, was man vorher gemacht hat, mit so ein bisschen Transformationssprache eingekleidet, damit man dann eben überhaupt
Gehör findet.
Für die Calls seine Sachen vorlegen kann. So, ne? Und deshalb ist es ja auch wichtig zu überlegen, wie schaffe ich da eine gewisse Klarheit darüber, was ist drin und was ist nicht drin. Und wie unterscheidet sich transformativer Wandel tatsächlich eben von normalem Wandel? Und dass wir immer wieder adaptieren müssen und immer wieder ein bisschen was anders machen müssen, das ist ja total logisch. Also weil die Welt eben genau nicht in einer gleichen Form stehen bleibt. Also statisch wäre ja tot. Lebendige Systeme sind immer in einer Veränderung. Und dann ist eben das Ausmaß und die Intensität der Veränderung wichtig. Und eine Zeit lang sind wir angefeindet worden, ganz doll. Natürlich auch. Ne? So, was wollt ihr hier rumtransformieren und mit welcher Legitimität eigentlich? Und zwei Parteien, weil die sozial-ökologische Transformation war dann auf einmal sehr rot-grün kodiert, weil das Soziale und das Ökologische drin ist. Dann gab es eben Probleme, Annäherungsprobleme von schwarzen Parteien beispielsweise. Und inzwischen habe ich aber auch das Gefühl, dass das manchmal, weil irgendwo so die Überzeugung war, wir müssen schon wirklich grundlegend was anders machen, auch sehr schnell das Etikett draufgeklebt wird, damit danach wieder Ruhe ist. Damit ist natürlich auch niemandem gedient. Und deshalb glaube ich, ist es eben total relevant, immer zu zeigen, Transformationen werden einen gewissen Zeitraum brauchen und einfach immer mühsam sein. Und die Strukturen sind es, die sich ändern. Auch, also um das Beispiel Unternehmen aufzugreifen, häufig sagen oder beobachten wir, dass Transformationen mit so einer Art Paradigmenwechsel oder einem neuen Purpose einhergehen. Also ein Purpose jetzt nicht in dem abgedroschenen, der hat ja auch so eine Begriffskonjunktur hinter sich.
Wollte ich gerade sagen, der hat auch so eine Hype-Cycle hinter sich, ja.
Also es ist so das Zweck oder Ziel. Ne? Also im Deutschen resoniert nicht ganz so stark das Motivierende eben mit, aber das wäre so die Übersetzung. Und Zweck und Ziel eines Geschäftsmodells beispielsweise heute einfach nur Profit zu machen und möglichst das Soziale und Ökologische als Kostenfaktoren rauszudrücken aus der Bilanz. Das ist ja etwas, womit ich sehr erfolgreich sein konnte in den letzten Jahrzehnten. Und das ist zum Beispiel für mich der ganz große Moment, wenn wir uns überlegen, was ist das transformative Momentum auf der Unternehmensebene, zu sagen, wir machen True Cost. Also wir versuchen wirklich zu sagen, was läuft auf an Schadschöpfung, aber auch an Wertschöpfung. Also es gibt ja denjenigen, die schon immer sich dann abweichend als Nachhaltigkeitsunternehmen, als soziales Business, als ökologisches Business versucht haben, gegen den Strom durchzukämpfen. Für die ist es ja auch ein totaler Wettbewerbsvorteil, wenn wir endlich mal sagen würden, die Bilanzen werden bereinigt. Aber dann werde ich auch ganz schnell sehen, welche Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind oder wo ich tatsächlich sehr vieles anders machen muss, um Lieferkettengesetz. All das kommt ja nur daher, dass wir sagen, wir haben zu viel blind gesteuert. Und das ist transformativ, weil das häufig aus meiner Sicht auch zu anderen Kooperationen führen werden muss.
Ja, und da in dem Moment, wo ich es einpreise, hat es ja auch logischerweise eine ganz andere Bedeutsamkeit. Dann muss ich es eben von Anfang an mitdenken. Wir reden ja unter anderem auch heute, Maja, weil du ein Buch gerade fertiggestellt hast, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird es wahrscheinlich noch nicht zu kaufen sein, aber zumindest schon mal vorbestellbar sein. Und zwar heißt das Buch Werte, ein Kompass für die Zukunft. Also wir reden dort oder du sprichst dort auch tatsächlich auf einer Werteebene und da rücken wir ja so ein bisschen näher ran, auch an das Thema Kultur, Arbeitskultur auch. Und ich habe es ja eingangs gesagt, fangen wir mal im Außen an. Was sehen wir denn auf einer, jetzt durch die Wertebrille auf die Transformation geschaut, was sehen wir denn da? Was passiert, was findet da statt an Werteverschiebung im Außen gesellschaftlich? Was kannst du da vielleicht so mal für uns auf dieser Metaebene mit uns diskutieren, was dort passiert?
Also typischerweise kann man vielleicht so vier Phasen in einer Transformation unterscheiden. Und diese Phasen kann ich von meiner kleinen Family über meine Organisation zur Gesellschaft, zur Welt mir überlegen. Es geht wirklich um die Musterveränderung.
Absolut, ja.
Und die haben eigentlich immer so prototypisch gedacht, so eine Kurven, wie so eine liegende S-Kurve. Ne? Das ist so, wenn man sich überlegt, wie versucht man das Muster zu beschreiben, ohne dass es immer linear geht, sondern meistens so zack, zack, ein bisschen vor und zurück, zwei Schritte in die Richtung und dann nochmal wieder Rückschläge. Ne? Aber die Idee ist, dass wir eine Beschleunigung von einem Trend sehen. Und der wird natürlich vorgedacht. Wir haben vielleicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich bleibe mal bei der Energiewende, weil es für alle sehr anschaulich ist, dass wir gesehen haben, oh, das mit dem CO2, mit den Fossilen ist schwierig. Vielleicht gab es auch einfach technologische Durchbrüche, dass Leute gesagt haben, das ist doch faszinierend hier mit dieser Sonne. Warum nutzen wir die denn nicht mehr? Das sind so Pionieraktivitäten, die im Grunde genommen von dem, was wir normal nennen, den Standard nennen, abweichen. Und etwas mit Prototypen pilotierend eben vordenken. Gleichzeitig hast du eine Aufklärung darüber, was möglich ist, vielleicht auch eine Aufklärung darüber, was die Schäden sind des bisherigen Handelns. Da haben wir natürlich in dem Bereich immer mehr wissenschaftliche Studien gehabt, ob der Effekte des Klimawandels. Dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie kriegt man da eventuell was Größeres draus, wenn beide Fälle sich intensivieren. Und das ist so diese Beschleunigung. Das ist ein Thema und es wird diskutiert und es wird mehr prototypisiert und es werden vielleicht regional Sachen vorgedacht. Bei uns war das natürlich ein Riesendurchbruch 98 beispielsweise, als das Erneuerbare Energiengesetz kam, die mit den Einspeisevergütungen. Das war ja so eine Idee zu sagen, wie kriegen wir denn eigentlich eine Beschleunigung der Technologieentwicklung mit viel Partizipation hin? Also da sind Hermann Scheer und andere als VordenkerInnen direkt in diese neue Struktur eingestiegen und haben gesagt, wir versuchen das dezentral zu denken und deshalb versuchen wir auch die Macht der Incumbents, also diejenigen, die unter dem heutigen System profitieren, durch eine andere Form der Marktöffnung im Grunde genommen zu umgehen. Weil wir sehen das ja jetzt wieder, diejenigen, die an Gas und Öl wahnsinnig viel verdienen, haben nicht so richtig Lust drauf, in einer affenartigen Beschleunigung jetzt die Alternativen zu
machen. Ich sag ganz oft hier, ich glaube, ich habe den Spruch schon ein paar Mal gebracht, wenn du den Teich stilllegen willst, solltest du nicht die Frösche befragen. Ja?
Genau.
Also das ist ja genau der Punkt. Und da andere Profiteure oder potenzielle Profiteure mit überhaupt mal ins Kalkül zu nehmen oder überhaupt die Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass es auch andere Profiteure gibt, im besten Sinne, ist ja auch schon wieder so ein Musterwechsel.
Genau, also diese dritte Stufe, die typische, wäre eben so ein regulatorischer Wandel, wie es das Einspeisegesetz gegeben hat, was das normalisiert und immer mehr Akteure eben daran teilhaben lässt. So, das wäre eine Art Kipppunkt. Das wäre so ein sozialer Kipppunkt, ne, wie wir das in ökologischen Systemen haben eben auch, dass du merkst, oh, der Trend bricht. Und dann wird das natürlich politisiert. Also dann hat man natürlich mehr Rückdrängen und dann wird jede Krise dazu genutzt. Was wir ja momentan wirklich sehen, ist dieser Showdown der fossilen Imperien, die nochmal so richtig, richtig einen nachlegen und dafür ja auch die Kriege etc. nutzen, um zu sagen, das funktioniert alles nicht und vergesst das mit den Erneuerbaren. Und umgekehrt haben wir natürlich auf der Preisebene den Break-Even erreicht, der dann die Marktkräfte freisetzt, also die Kilowattstunde Erneuerbare ja deutlich günstiger ist. Und wir auch merken, dass staatliche Subventionen bei den zentralen Energieformen, also bei Kohle auch und bei Öl auch zum Teil, aber vor allem eben bei Atom, wahnsinnig viel höher sind. Und damit hast du auch die Marktkräfte im Grunde genommen zugunsten der Transformation ausgerichtet. Und trotzdem sehen wir natürlich, dass die politischen Entscheide, jetzt endlich mal die Subventionen für die Fossilen konsequent wegzunehmen oder tatsächlich eine Beschleunigung der Netzausbauten voranzutreiben, damit die Erneuerbaren keine einzige Dunkelflaute mehr bräuchten, dass das noch wieder hart angegangen wird und natürlich genau diese Drohkulisse und Angstkulisse gebaut wird, damit man nicht all in das neue System investiert. Man sagt, ach, theoretisch müssten wir das doch mindestens noch parallel laufen lassen. Und das ist diese umkämpfte vierte Phase. Also schaffen wir das, ne, nach der Aufklärung, den Pionieraktivitäten, die zunehmen, dann kommt das regulatorische Momentum, was die Institutionen neu ausrichtet und damit die Regeln und Normalität. Und dann kommt die letzte Frage, schaffen wir das, dass sich das System auf einer neuen Ebene mit einem neuen stabilisiert? Oder wird es eben tatsächlich so stark angegangen, dass es doch wieder zurückgedrängt wird? Also diese vier Phasen kann man immer ganz gut.
Ja. Und das ist ja, du hast es jetzt mal an der Energiewende festgemacht, aber das ist ja generell ein Muster von Transformation. Erinnert mich übrigens sehr an den Hype-Cycle auch, so von dem umgelegten S und auch. Und am Ende kommt ja immer sowas, wird etwas in unserem, ich sag jetzt mal Norm, ist ein blödes Wort, aber nennen wir es ruhig mal, in unser normales alltägliches Leben integriert werden. Schafft es eben, diese vierte Phase gut zu durchlaufen oder wird es niedergerungen werden? Und wie spielen da Werte mit rein? Du hast in dem Buch ja mehrere aufgezählt. Also was müssen wir uns da sozusagen in den Suchscheinwerfer nehmen? Was müssen wir in den Fokus nehmen? Auf welcher Werteebene reibt das besonders stark oder ist es vielleicht auch besonders günstig?
Also ich hatte mich bemüht, nicht nur so die typischen Werte anzuschauen, die wir unter der Ethik vielleicht fassen, sondern eben tatsächlich auch die operativen anzugucken und welche wir eingebaut haben in die Institutionen, über die wir gesprochen haben. Und habe mir deshalb eben tatsächlich auch die Lenkungswirkung von Politik angeschaut und die Lenkungswirkung von der Art, wie wir eben heute bilanzieren. Also was findet ein Werteintrag in entweder Mehrwert oder eben Schadschöpfung und wie orientiert das natürlich dann auch eben privatwirtschaftliche Aktivitäten? Und im ersten Kontext, ja, und den Purpose, also wirklich zu fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Ne, und das ist ja etwas, wo wir uns davor drücken momentan. Deshalb habe ich das ganz nach vorne gestellt. Wir kämpfen so über Wohlstand, macht der kaputt, macht die kaputt und die macht meinen Wohlstand und der. Und machen uns gar nicht die Mühe zu sagen, was meinen wir denn eigentlich? Also haben wir nicht sowas wie so einen Leitstern, wo wir sagen, da können wir alle einigermaßen mit, zu sagen, wenn wir das erreichen, wenn diese Ziele in unserer Gesellschaft vordergründig politische Entscheidungen, aber auch wirtschaftliche Aktivitäten orientieren, dann haben wir den Eindruck, wir sind in einer fortschrittlichen Gesellschaft auf Wohlstandskurs. Und da wird dann häufig so getan, als gäbe es das gar nicht. Und da finde ich das irgendwie auch ein bisschen ignorant gegenüber all der Bemühungen, die in einer Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise ja Niederschlag gefunden haben. Da haben wir ganz klare Kriterien von nachhaltigen Städten über eben Ökosysteme schützen, über Bildung in einer guten Qualität für alle, Ungleichheiten innerhalb von Gesellschaften und zwischen Gesellschaften zu reduzieren. Also gibt es ganz viele Themen, die von Expertinnen definiert wurden, auf dem globalen Raum, in Deutschland für eine übergeordnete politische Strategie übersetzt wurden, was wir in der Debatte, wenn wir uns das jetzt heute angucken, ja überhaupt nicht ahnen können, weil sie null Referenz findet. Das heißt, du hast eine Strategie, die für jede Regierungskoalition richtungsweisend sein sollte und nicht eine macht sich große Mühe, das auch als eine Strategie zu verwenden. Also dann kannst du die Strategie auch vergessen, weil die orientiert ja nur dann, wenn du sie eben auch als Referenz
hast. Wenn du sie nutzt. Woran liegt das? Verbinden sich die handelnden Akteure nicht mit der Strategie? Ist die zu abstrakt? Ist die vielleicht nicht von allen so mitgestaltet, dass sie so ein Buy-in haben? Was ist der Punkt?
Das mit dem Buy-in kommt häufig, ne? Dieses von Experten. Deshalb habe ich auch ganz deutlich nochmal zwei weitere Beispiele reingenommen, nämlich Gut Leben in Deutschland. Das war ein Riesenumfrageprozess. Mhm. Das hat Frau Merkel damals noch gemacht, weil wir ja 2013 schon mal eine Enquete-Kommission im Parlament hatten über Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Allein, dass die drei Namen hatte, zeigt ja, dass das nicht das Gleiche ist. Und ja, momentan klar. tun wir ja schon wieder so, als wäre Wachstum, würde das andere so rauspoltern irgendwie.
Einmal das eine W ist das andere W gleich mitgedacht. Ja.
Und das stimmt eben nicht. Und da ist bei den Befragungen in der Gesellschaft sind ganz ähnliche Wünsche. Unter den Bedingungen würde ich sagen, das ist ein gut Leben in Deutschland rausgekommen, wie von den Experten. Und dann gibt es bei der OECD eben noch den Better Life Index. Die haben das tatsächlich international mal zusammengetragen. Und da ist relativ viel Übereinkunft. Deshalb Wohlstandsforschung ist was komplett anderes als zwei Dinge, als zu sagen, aus dem BIP wird Wohlstand rausfallen. Oder die Politik, das habe ich jetzt neulich wieder gehört, soll dir vorschreiben, was du kaufen kannst und nicht, weil die für dich definiert, was dein Wohlstand ist. Völlig anders. Es gibt eben eine objektive Wohlstandsforschung, die sagt, jeder Mensch sollte Zugang haben zu öffentlicher Daseinsvorsorge, einem Wohnraum, Energieversorge, Gesundheitsvorsorge. So, und das sind die Grundlagen, dass ich dann freiheitlich mir Akzente setzen kann. Keiner will dir sagen, was du dir auf den Teller legst. Mhm. Aber es geht darum zu sagen, du hast ein Haushaltsbudget, mit dem du deinen Teller füllen kannst. Mhm. Und das wird ganz schnell gerne durcheinander gerührt, um dann zu sagen, ja, das ist der paternalistische Staat, der soll uns alles vorgeben. Mhm. Nein, der paternalistische Staat ist im Grunde genommen ja eigentlich nur aufgerufen zu sagen, wenn wir uns diese Ziele gesetzt haben, sind die Instrumente, die wir dafür in Stellung gebracht haben, sprich die politischen Anreizsysteme von Förderprogrammen, von Steuersystemen, von Ordnungspolitik, von Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge, sind die ausreichend, damit diese Basis tatsächlich erreicht werden kann? Und sind sie in ihrer Lenkungswirkung für privatwirtschaftliche AkteurInnen so ausgerichtet, dass diese eben privat die besten Lösungen ins Regal, in die Schulen und sonst noch mit reinbringen können? Und das ist ja eigentlich die ganze Idee. Lenkungswirkung ist immer eingebaut in die Instrumente, die Menschen sich ausdenken. Und das wäre eben der erste Wert, den ich quergelegt habe, zu sagen, wir können nicht sagen, Evidenz ist egal, alles ist Meinung, dann haben wir überhaupt keine Verhandlungsgrundlage mehr, sondern diese Lenkungswirkung kann ich empirisch relativ sauber
nachweisen.
Und dann bist du an dem Punkt, warum es politisch nicht besonders opportun ist, die Ziele verfolgen, weil dann brauchst du eben Handlungen, wie vor allem Herr Habeck es versucht hat in den letzten Legislaturen, die sind unangenehm.
Ja, das sind absolut maximal unpopulär. Ja.
Sind maximal unpopulär, vor allem wenn eine restliche Republik, insbesondere die Opposition, die ganze Zeit behauptet, das braucht's nicht. Wir können das auch alles so weiterlaufen lassen wie bisher. Und das stimmt halt einfach nicht, weil es wird uns dann irgendwann auf dem Kopf zusammenbrechen. Weil die Idee, es ist ja niemand, der sagt, ich möchte die Bevölkerung terrorisieren und habe Lust, dass die sich mal quälen und was anders machen müssen, obwohl sie lieber so bequem sein möchten. Sondern es ist ja eine Reaktion auf die erste und zweite Phase in der Transformation. Die Beobachtungen, oh, es wird eh zu Krisen kommen, beziehungsweise sind die Schulden drin. Das heißt, lasst uns frühzeitig versuchen, gemeinsam bessere Lösungen zu finden, um der Krisenhaftigkeit davonzukommen. Und gleichzeitig eben tatsächlich auch diese Wohlstandsgestaltung in die Zukunft zu
ermöglichen. Und das finde ich total cool, wie du diese Phasen auch nochmal beschrieben hast und welche Reaktanzen da auch erzeugt werden können oder entstehen können. Und das darf jetzt jeder, der uns zuhört, auf seinen persönlichen Kontext auch nochmal transferieren. Wir reden hier jetzt am Beispiel der Energiewende, weil es halt nun mal das Thema ist, das Zentrale, was uns auch alle unmittelbar betrifft. Und wie du schon sagst, es ist ja was Generalistisches, also das können wir ja entsprechend auch auf andere Transformationen entsprechend übertragen. Ich würde gerne mal ein Phänomen aufgreifen, wir sind noch im Außen, pluralistische Ignoranz. Das hat mich sofort angesprochen. Den Begriff hast du in deinem Buch und nochmal dringende Empfehlung, also liebe Leute da draußen, bestellt unbedingt das Buch schon mal vor. Ich gehe mal davon aus, es wird sehr schnell vom Ladentisch weggegriffen werden an der Stelle. Pluralistische Ignoranz. Ich möchte gar nicht so viel sagen, stage is yours sozusagen. Was ist die pluralistische Ignoranz und welches Phänomen verbirgt sich konkret dahinter?
Mhm. Also in zwei Worten ist das eine Scheinrealität, mit der wir uns selber blockieren. Weil wir insgesamt, also die Psychologen können das berichten, den anderen immer so wenig über den Weg trauen. Also wir selbst denken, ach, ich würde ja was machen und ich bin ja auch bereit und ich würde mich auch verändern, aber die anderen, die wollen. Und dann sind wir Herdentiere. Das heißt, wir möchten ein Stück weit dazugehören und wir möchten natürlich auch nicht das Gefühl haben, wir strengen uns an oder wir riskieren etwas oder wir machen etwas anders. Und wenn die anderen nicht mitmachen, kriege ich aber das Problem nicht in den Griff. Und das ist ja bei all den Themen, wo wir über Transformation sprechen, geht es ja nicht nur darum, stehe ich morgens früher auf, damit ich irgendwie ein bisschen mehr Sport mache und es mir besser geht. Sondern es geht darum, dass wir alle ein Stück weit uns verändern, um in der Summe die Probleme in den Griff zu bekommen. Mhm. Und in der Summe Mehrheiten für demokratische Veränderungen voranzutragen. Und da sind eben die Umfragen so spannend, dass wir auch soziologisch betrachtet den anderen nicht so viel Unterstützung für die transformative Politik zutrauen wie uns selbst. Und das sind aus den USA, aber eben auch aus Deutschland Umfragen gewesen. Was glauben Sie, wie viele Prozent in einer Gesellschaft, beispielsweise aus den USA, im Green Deal einen CO2-Preis oder anderes unterstützen? Und klassisch pendelte das so um die 30%, denen das zugetraut würde, die zu unterstützen. Direkt befragt haben aber 60% gesagt, sie würden das machen. Und damit sind wir A, schon mal bei einer Mehrheit. B, ist das ja auch mehr als diese totale 50-50-Spaltung, die wir da sehen. Und dann glauben wir eben, dass gar nicht ausreichend Menschen mitmachen. Und dann fange ich an, selber mein Engagement zurückzudrängeln und vielleicht auch nicht mehr darüber zu sprechen, weil ich den Eindruck habe, ich falle der Mehrheit dann irgendwann auf den Keks oder so Sachen. Und das haben wir diskursiv natürlich auch noch total inszeniert. Ja. Also wenn man sich die Medienberichterstattung anguckt, die Umfrageform anguckt, da bist du ja immer noch die crazy Tante, die sagt, könnte einfach nach vorne losgehen. Ich glaube, wir kriegen ausreichend Leute mobilisiert. Eigentlich, wenn man sich die direkten Umfragen anguckt, bis zu 80% waren fürs Tempolimit. Wie kann das eigentlich sein, dass das schon wieder als undemokratisch abgetan wurde? Wer definiert eigentlich dann, was demokratisch ist? Aber dieses sich nicht unterschätzen da rein, bis zum Menschenbild, dass wir, wenn wir verstehen, warum eine Veränderung notwendig ist, verstehen, was die Handlungsoptionen sind und überzeugt sind, dass die anderen mitgehen, sind so drei wichtige Zutaten, dass wir dann selbst sehr bereit sind, auch uns zu verändern.
Also ist ja ein Überbegriff ein Bias, eine Fehlwahrnehmung, diese pluralistische Ignoranz. Ja, und auch spannend, wenn ich denke, die anderen gehen nicht so mit, wie ich denke, den einfach mal zu Ende. Wenn das alle von sich denken, geht nicht auf. Ja? Also eine klassische Fehlwahrnehmung. Und deswegen würde ich an der Stelle gleich mal so ein bisschen nach innen umschwenken, nämlich was passiert denn im Menschlein selbst? Und wie gesagt, da draußen, wir reden hier über das große Thema der Energiewende als Beispiel für Transformation, weil es nun mal das größte Thema ist. Und ich glaube, wir dürfen es entsprechend auch transferieren. Was passiert denn in dem Individuum, wenn er in diesen vier Phasen da durchläuft? Ja, was regt sich in uns? Welche vielleicht persönlichen Werte werden denn da auch touchiert?
Also wir sehen ja ganz, oder ursprünglich, glaube ich, kann man vielleicht so drei prototypische Motivationsstrukturen unterscheiden. Das eine ist so dieses Weg von, ne, wenn wir etwas entdecken und sagen, boah, das darf nicht mehr passieren, das geht nicht. Das waren viel auch so moralische Revolutionen, ne, dass wir irgendwann einfach so der Konsens oder zumindest eine Mehrheitsmeinung gekippt ist, zu sagen, das mit den Sklaven nicht mehr in Ordnung. Oder eben jetzt war nicht die Fridays for Future Bewegung deshalb so kraftvoll, weil es natürlich die legitime zukünftige Generation war, die gesagt hat, was macht ihr eigentlich? Und wir kriegen das ab, obwohl wir jetzt in dem Bestimmen darüber, wie die Zukunft gestaltet wird, noch überhaupt nicht mit einem Tisch sitzen. Das war so ein, oh, das darf nicht mehr sein. Das andere ist so dieses, das wäre doch super, wenn das passiert. Also die komplett innovative Energie, ne? Da ist so ein imaginativer Raum, das muss doch gehen. Das sind so typisch im Moment die Tech-Milliardäre. Bei dem muss man vielleicht ein bisschen aufpassen.
Von denen wird gewarnt.
Inwiefern die tatsächlich noch Wohlstand für alle im Kopf haben. Das ist nur ein kleines Vorgeschmäckle im Ausblickskapitel, dass man da ein bisschen die Narrative, die durch die Welt prügeln, etwas mit Vorsicht genießen könnte. Und da ist ja aber ganz wichtig, dass dieses Pull-Moment, ne, nicht weg von, sondern hinzu. Das ist so dieser Vorstellungsraum. Und die Mehrheit von uns ist einfach eher so motiviert von, wenn die das können, kann ich das auch. Oder ich orientiere mich an Peers, da sind dann so Rollenmodell wichtig. Oder mein Nachbar, was ganz pragmatisch ist, haben wir ja auch gesehen, ne, als alle auf einmal mit diesen Smartphones durch die Gegend liefen und sagen, guck mal, mein Dach macht gerade so und so viele Kilowattstunden. Haben wir auf einmal fasziniert von einer neuen Technologie und haben auch noch für uns in unserem Haus, also diejenigen, die das installieren konnte, deshalb waren die Balkonkraftwerke halt auch nochmal total wichtig. Da hast du eine Teilhabe gehabt an der Veränderung und du hast die Wirksamkeit eben auch gespürt. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man so die Forschung zusammenfasst. Wenn ich geschockt bin oder herausgefordert bin, etwas anders zu machen, wo empfinde ich dann Wirksamkeit und steht das einigermaßen im Verhältnis zu der Diagnose?
Du hast da ja auch einen Begriff in den Kontext eingeführt oder nicht nur eingeführt, der ist ja jetzt nicht von dir, aber das Modell oder der Begriff ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um das nochmal zu verstehen, nämlich den Begriff der Kohärenz. Mhm. Vielleicht magst du da nochmal so die drei Ebenen auch nochmal hier in den Zusammenhang einbringen. Ich glaube, dass das nämlich, dass da unheimlich viel Kraft drin steckt.
Ja, es geht genau darum, also wenn es gerüttelt wird, drei unterschiedliche Wissensformen, ich habe es eben kurz angedeutet. Erstmal ein Verständniswissen, also habe ich das Gefühl, ich kann nachvollziehen, wo kommt die Krise her. Und ich kann auch Vertrauen da rein, das ist der zweite Wert, den ich quergelegt habe, weil das natürlich etwas ist, was unsere Führungsetage, sei es in der Politik und in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft, und in den Medien bitte berücksichtigen sollte, weil die orchestrieren für all diejenigen, die nicht in den Bereichen tätig sein können und sich den ganzen Tag damit beschäftigen, hängen davon ab, dass dort vertrauenswürdige Informationen zur Verfügung gestellt werden, um zu verstehen, was passiert. Und dann kommt der zweite Punkt, zu wissen, was sind die Handlungsoptionen. Das haben wir ganz viel bemerkt. Wir haben mit der Malisa-Stiftung, mit Maria Furtwängler, die haben eine ganz kluge Umfrage gemacht vor anderthalb Jahren, zu sagen, wir fragen mal die Zuschauerinnen. Ne, da ging es ja darum, die Öffentlich-Rechtlichen dürfen nicht so viel Klima- und Biodiversitätsberichterstattung, das ist Indoktrination und was da nicht alles für Anwürfe kam. Zu sagen, was wünschen sich denn eigentlich die Zuschauerinnen, fühlen die sich denn indoktriniert? Und das Spannende war, es ging eher darum, nee, wir werden mehr Informationen gut, aber wir wüssten gerne auch, was man tun kann. Weil dann möchte ich das eher an mich ranlassen, wenn ich gleichzeitig Handlungsoptionen auf dem Tisch habe. Sprich, das ist die zweite Wissensform. Und auch da ist es natürlich eigentlich das Politische und das Wirtschaftliche, was die Angebote machen dürfen. Und die Wissenschaft würde super gerne nur die Möglichkeitsräume skizzieren und wird immer mehr in Watchdog-Position geschubst, weil sich weder die Mühe gegeben wird, im Verständniswissen noch bei den Optionen, das mal möglichst sachlich und nüchtern hinzulegen. Und damit ist die dritte Überzeugung, dieses Sinnhafte. Es macht Sinn, sich einzusetzen, entweder aus einer ganz intrinsischen Motivation heraus, was viel mit diesem Weg von oder hinzu zu tun hat, oder die Mehrheit eben in diesem Mittel, die anderen machen es auch. Ich sehe, die anderen tun es auch und deshalb macht es Sinn, mitzumachen, weil wir dann gemeinsam die Probleme in den Griff bekommen. Und all das können wir natürlich beobachten, wie systematisch das torpediert wird auch. Und das ist mir so wahnsinnig wichtig zu fragen, warum diese nüchternere, sachlichere, in den Finessen im Design vielleicht streiten, aber nicht mehr die generellen Ziele in Frage stellen. Warum fällt uns das so wahnsinnig schwer? Und das ist eben dann eher eine kulturelle Ebene und eine Form von, ich will nicht abgeben. Also das ist tatsächlich eine Verteidigung von Interessenmacht.
Ja, was ja auf einer menschlichen Ebene nachvollziehbar ist. Was würdest du sagen, wo sind so die Angriffe am stärksten auf diesen drei Ebenen? Ist es vor allen Dingen die Angriffe auf Sinn, die Angriffe auf die Handlungsoption und Wirksamkeit oder eher auf der Verständnisebene?
Ja, das ist spannend. Eigentlich sehen wir ja konzertiert auf allen drei Ebenen. Ne? Hat unterschiedliche Ausprägungen. Also dieses salonfähig machen, Klimawandel wieder zu leugnen, das ist ja etwas auf der Verständnisebene. Also wirklich sagen, die Grundlage für die Veränderung ist überhaupt nicht mehr gegeben. Und das ist ja erschreckend, wie sich das verbreitet. Meine Hoffnung ist ein Stück weit, dass es eher mit dem zweiten und dritten zu tun hat, nämlich mit denen, die Optionen reichen nicht aus, das funktioniert nicht. Das ist ja jetzt überdramatisieren der Dunkelflaute, als hätten wir jetzt fast einen Blackout gehabt in Deutschland, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also erstens hatten wir noch
Kapazität. Und es wird total teuer, da werden dann extrapoliert Werte von einem Tag am Spotmarkt. Werden aufs ganze Jahr extrapoliert. Ja.
Exakt. Und wenn es mal einen Minuspreis gibt, ups, da findet keinerlei Erwähnung. Ne? Wo war in jeder Tageszeitung, der insbesondere konservativen Presse, meine Meldung, wow, unser Strom ist gerade für umsonst. So, ja.
Also, good news.
Ja. Also das heißt, diese Idee mit den Handlungsoptionen und wo sie eigentlich wirklich gelagert sind, die wird ja wieder ins Wackeln gebracht, sehr stark. Und die letzte Ebene, die ja unheimlich schwierig ist, dann auch wieder aufzufangen, das ist ja diese Lebensstilthematik. Ne? Also dass wir sehen, was in den USA ja passiert ist, dass im Grunde genommen es auf Identitäten runtergebrochen wird, für was du dich entscheidest oder nicht. Und vor allem dann in diese absoluten zwei Lager. Da sind wir im Moment natürlich nicht, weil wir ein Multiparteiensystem haben, was ein Vorteil wie ein Nachteil zugleich ist, wie wir gerade sehen. Aber du hast ja inzwischen wirklich in einigen Ländern nur noch ein An-Aus, also 1-0. Und du darfst bestimmte Tätigkeiten, wo jemand sagt, dass die aber für das andere Lager stehen, ja nicht mal mehr zugeben, dass du das für dich in deinem Alltag in Ordnung fändest, weil du dann sofort Häresie im Grunde genommen betrieben hast. Und das ist natürlich sehr schwer, dann wieder rauszukommen, weil das in Communities, in Peergroups, in lokalen Zusammenleben und sowas natürlich dann auch offensiv wird. Und wie kriegt man da wieder Vernunft rein? Wie kriegt man da im Grunde genommen eben Vertrauen auch wieder rein, dass es nicht nur darum geht, Macht auszuüben? Und jetzt die letzte Schleife, also ich finde das nicht nachvollziehbar, wie entspannt wir das noch diskutieren, was in den USA passiert. Also wenn ein Rechtssystem und eine politische Machtausübung quasi als Drohkulisse benutzt wird, wenn du nicht das machst, was wir wollen, dann können wir uns ja mal ein paar schöne Vergeltungsmaßnahmen für dein Unternehmen, für deine Gemeinde oder für deine weitere Karriere oder vielleicht deinen Bruder oder deinen Sohn im Fall Biden ausdenken. Das ist, da kippt gerade ganz viel. Und das ist eben für mich der wichtigste Appell heute, dass wir tatsächlich sagen, da dürfen wir nicht hin. Also dieses Misstrauen da rein, dass staatliche Macht, die ja legitimiert werden muss, weil sie Machtausübung ist, also wirklich Zwang ausüben kann, dass diese Legitimierung niemals so stark als reine politische Interessensvertretung von Partikulargruppen uminterpretiert oder dann eben auch kooptiert wird, dann kommen wir kaum mehr wieder auf.
Und das fängt ja schon viel früher an und ich sag mal, leider muss man ja sagen, so gewisse Vorboten sehen wir bei uns auch. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, das hat ja auch was mit einer Diskursqualität zu tun, da fängt's an, eine Lagerbildung. Vielleicht blenden wir mal ganz kurz, weil wir sind ja noch, was erlebt der einzelne Mensch und er erlebt ja auch, was in der Diskursrealität passiert. Wie spielt denn das für dich zusammen?
Also für mich hat es ganz viel damit zu tun, und da fand ich die jüngsten Studien eben vom Rheingold-Institut, waren die durchgeführt waren, auch bei jungen Menschen, diese Sorge darüber, was kann ich sagen, ohne dass es für mich quasi wie ein Urteil wird. Mhm. Also dass wir wirklich jetzt dieses, das wird mein Buch mal sagen dürfen, war am Anfang ja noch so ein bisschen so eine Floskel und muss man auch aufpassen, weil das ja auch systematisch benutzt wird, um das Sagbare immer weiter auszuweiten.
Geht in eine andere Richtung wieder, genau. Wir haben alle Beispiele vor Augen.
Genau. Und dann ist es ja aber umgekehrt wirklich so, und ich habe das Gefühl, das ist so eine Reaktion gerade auf die Unsicherheit, die aber eine ungesunde Variante ist. Ich beschreibe gleich noch die gesunde aus der systemischen Perspektive. Wenn das alles mir zu viel wird, dann werde ich sehr rigide. Ich mache alles immer kleiner, was noch salonfähig ist, was noch okay ist, wer noch dazugehört. Ne? So die In-Group und das Wir wird immer kleiner und das Ich im Wir wird sehr stark. Und dann versuche ich, Sicherheit wiederherzustellen, indem ich das alles versuche abzuspalten. Und das ist ja dieses Risiko, was jetzt eben auch junge Menschen beschrieben haben, was natürlich in Social Media noch viel schlimmer ist. Du sagst einmal einen falschen Begriff, und das merke ich auch. Also Twitter oder X geht ja gar nicht mehr. Du machst eine Aussage, die klar inhaltlich zu verstehen ist, und die Leute torpedieren ein Wort. Was meinst du jetzt genau mit Meinung? Was meinst du jetzt genau mit Wissenschaft? Was meinst du? Und es wird aufgedröselt und aufgedröselt und aufgedröselt. Und du kannst eigentlich gar nicht mehr Zusammenhänge beschreiben, ohne dass Einzelne versuchen, das eben alles in Frage zu stellen. Oder wenn du ein Wort falsch benutzt hast, wirst du für immer in ein Camp gepackt. Oder es wird dir bewusst falsch ausgelegt. Und das ist natürlich etwas, was kulturell ein Desaster ist, weil es einmal ein Verstummen der vielen Stimmen mit sich bringen wird, weil diejenigen, die am brutalsten und am lautesten schreien, dann diese Deutungshoheit und diese Macht über den diskursiven Raum auch ja aggressivst ausnutzen. Haben wir ja auch, glaube ich, alle Protagonisten vor dem Kopf, und ich gender jetzt bewusst nicht. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, was geht dabei alles verloren? Und das wäre eben diese Qualität, von der ich gesprochen habe. Wir bräuchten eigentlich in diesen Unsicherheitsphasen ein Öffnen, weil wir ja merken, dass das bisherige nicht mehr funktioniert, ein Zurücktreten und zu gucken, wie hängt das hier eigentlich zusammen? Und welche strukturellen Veränderungen würden uns denn besser erlauben, Ressourcen zu bündeln, besser erlauben, neue Abläufe zu schaffen, die wieder funktionieren, Prozesse in die Welt zu setzen, denen wir Vertrauen schenken können, weil dann ist es vielleicht noch nicht das Ergebnis, was wir garantieren können. Das ist heute sehr schwer vorauszusagen, aber ich kann eine qualitative Prozessgarantie geben, wie zum Beispiel, niemand wird hinten runterfallen. Und das ist aber eher etwas Öffnendes, etwas Interessen für andere Meinungen und Perspektiven haben. Und das verlangt uns mehr ab. Das andere ist eher angstbesetzt und bringt viel Aggression mit sich. Und das zweite braucht ein gewisses Ausmaß von Vertrauen und ja auch Größe, sag ich mal, seine eigene Position in dem Kontext und vor allem in dem, was dann entsteht, nicht unbedingt immer halten zu müssen, vor allem nicht immer ganz oben halten zu müssen. Ja,
eine Ambiguitätstoleranz würde ich sagen auf jeden Fall auch. Auch das Leben mit Widersprüchen, das Anerkennen, dass Dinge gleichzeitig sind, die sich vermeintlich oder tatsächlich ausschließen, weil das ist ja was, was wir erleben jeden Tag. Ja, ich mag ja das Wort auch Verunsicherungskompetenz an der Stelle. Und
Verunsicherungskompetenz ist auch gut.
Ja, also damit wirklich auch, weil natürlich ist da eine ganz große Sehnsucht nach Sicherheit, nach, ich sag mal, nach Souveränität vielleicht auch, aber wo, um Gottes Willen, soll sie gerade dann herkommen? Ne? Ist ein rares Gut, dann doch eher zu sagen, wie können wir mit diesen Unwägbarkeiten die anerkennen? Erstmal, wie heißt das so schön, sagen, was ist. Ja,
ja und erstmal auch davon auszugehen, dass die anderen mir vielleicht ähnlicher sind, als wir
ganz
das
genau.
Die ganze Zeit ja vorgebetet bekommen. Ne? Da alle sind crazy und sowieso total durchgeknallt. Dabei sind Menschen, wenn man diese Lebensqualitätsstudien und Psychologie anguckt, ja mit ähnlichen, tieferen Bedürfnissen kodiert. Und dies gesehen werden, respektiert werden, würdevoll ist ja nicht umsonst Paragraph 1 in allen Verfassungen, die Würde des Menschen und in den Menschenrechtscharters. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das kann ich mir zum Leitstern machen, egal wie angespannt die Situation ist. Die Umgangsform ist etwas, das können wir, dem können wir Ehre zollen und da habe ich einen Einfluss drauf. Momentan sehen wir aber, dass die aggressive, angstmachende Variante immer mehr Stimmen verstummen lässt. Und deshalb wäre das mein allergrößter Appell, dass wir diese Zivilcourage nicht verlieren. Und selbst wenn wir sagen, es gibt vielleicht im Ergebnis keinen Konsens, aber wir wissen alle sehr intuitiv, Umgangsform gerade etwas ist, was noch qualitativ hochwertig und angemessen ist oder eine reine Machtausübung bis hin eben ja zu einer Erniedrigung. Und da den Mut zu haben, A, einzuschreiten, das ist für diejenigen, die nicht gerade betroffen sind, immer leichter, also als Zuschauerin anstatt als Opfer. Und dann auch jemanden, den einschreitet oder die einschreitet, nicht alleine zu lassen, weil das typischerweise ja einfach den nächsten Schlag dann rausbringt, je nach dem Kontext. Und wirklich zwei, drei Leute sagen, nee, das passt gerade nicht. Also lasst uns mal anders miteinander umgehen. Ich glaube, dieses Entschärfen kann heute einen ganz wichtigen Impuls setzen, den wir im Kleinen geben können und der aber dann auf der größeren gesellschaftlichen Ebene eben Maßstab sein sollte für Entscheidungsträgerinnen und Führungskräfte.
Du baust mir gerade die Brücke. Was kann in der Arbeitswelt geschehen? Ich denke gerade so an den Vortrag von, oder das Interview war es ja, glaube ich, sogar eher von Luisa Neubauer. Ich weiß nicht, ob du das damals verfolgt hast auf der OMR. Nee, es war ein Vortrag. Sie hat tatsächlich eine Keynote gehalten zum Thema, was hat der Job mit den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, zu tun, dass sie sagte, das ist nun mal ein Riesenhebel und ihr könnt entscheiden, wo und für wen und mit wem ihr arbeitet. Was wäre dein Blick drauf? Was können wir auch durch die Brille Arbeitswelt geguckt tun, um da ein Stück weit in Richtung Zukunftsoptimismus auch zu kommen?
Für mich ist das im Moment jenseits von diesem völlig rotierenden, jetzt auch gerade durch den Wahlkampf öffentlichen Raum, eine eher beruhigende Ebene, weil es etwas Praktisches hat. Ne? Also der Arbeitskontext, wir kooperieren, wir begegnen uns täglich, wir tun Dinge. Es geht über das reine Fabulieren hinaus. Und da eben eine Klarheit reinzubringen, zu sagen, nein, also wir bleiben auf Kurs, wir sind richtungssicher für uns, wir haben einen klaren Wertekompass drin. Wir stellen nicht in Frage, dass sich die Realität im 21. Jahrhundert anders darstellt als im 20. Und wir sagen, es ist nicht einfach mit der Transformation, aber jeden Tag ein Schritt ist besser, als es zu verschlafen. Das sehen wir in der Automobilbranche gerade auch deutlich. Und deshalb dann eben zu überlegen, also arbeiten ist ja eigentlich ein jeden Tag beitragen dazu, wie die Welt morgen ist. Ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder mal vergegenwärtigen, dass unsere Kooperationsformen, ob wir sie Arbeit nennen oder Privatleben nennen, ja immer Wirklichkeit generieren. Und deshalb eben auch zu schauen, und darum ging es ja, will ich jetzt in Marketingkampagnen, wir haben ganz viel mit Marketingvertreterinnen auch gearbeitet und überlegt, welche Geschichten werden da erzählt, was für ein gutes Leben wird da eigentlich weiter normalisiert, von dem wir wissen, dass...
Welche Sehnsüchte werden erzeugt, muss man ja sagen. Ja?
Genau. Und wieso wird so getan, als wäre das immer noch für alle verallgemeinerbar? Ne, dieses 3 Autos, Riesenwohnfläche, 15 Urlaubsreisen pro Jahr und solche Dinge. Also es ist ja einfach komplett realitätsentkernt im Grunde genommen. Und dann zu schauen, wie kann ich innerhalb dessen, wo ich bin, die wichtigen Stellschrauben voranbringen. Oder eben tatsächlich zu überlegen, möchte ich aus diesem Geschäftsmodell dieser Branche aussteigen. Also das ist ja jetzt tatsächlich durch den transformativen Wandel, der ja stattfindet, ob wir das gerade wollen oder nicht. Das sehen wir ja in der Industrie und in der Gesamtgesellschaft ist sicherlich auch nicht einfach eine Ampelpolitik-Konsequenz, sondern das hat sich aufgebaut und das hat man deutlich schon sehen können, auch an Investitionsströmen, die ausblieben, an BIP-Wachstum, was ausblieb, an einem Verschlafen von bestimmten technologischen Veränderungen. Das ist ja ganz wichtig, das jetzt nicht einfach nur schuldweisend auf eine Ampel zu schieben. Und da sich vielleicht nochmal zu überlegen, also was ist es denn eigentlich, was ich beitragen möchte? Weil ich verwende ja mindestens 8 Stunden, die meisten von uns am Tag da rein und schaffe damit Zukunft. Und für mich war das so berührend und ich habe manchmal das Gefühl, Deutschland ist da so wenig hilfreich, dass wir uns ein paar Mal erfinden dürfen im Leben. Damit sind wir fast so am Anfang des Gesprächs. Mhm. Wenn du einmal einen Pfad eingeschlagen hast, dann sollst du in diesem Pfad bleiben. Dann kannst du in diesem Pfad aufsteigen. Und wir haben auch klare Ideen von Hierarchieebenen. Aber Pfadbrüche, zu sagen, ich mache jetzt nochmal was komplett anderes, ist total schwer. Also bis hin, dass Menschen in Bewerbungsgesprächen ein bisschen komisch werden. Denken, der war doch vorhin in der Industrie, jetzt will er hier im sozialen Bereich arbeiten.
So, ne? Ich krieg den roten Faden nicht.
Genau. Wie passt das jetzt? Und das finde ich in anderen Ländern, ich war länger in Neuseeland mal oder in Kanada, war ich ja mal ein ganzes Jahr, dass das gar nicht so gegeben. Also das ist viel selbstverständlicher, auch so Lebensabschnitte anders zu strukturieren und auch zu sagen, ich habe jetzt da nochmal total Lust drauf. Und vor Corona gab es, und ich glaube jetzt kürzlich auch wieder, weißt du wahrscheinlich besser als ich, durchaus Umfragen, wo eine klare Mehrheit gesagt hat, sie hat Lust, nochmal einen ganz anderen Job zu machen.
Total, total.
Und dass wir Thema Fehlerkultur, Thema ausprobieren dürfen, Thema was Neues machen zu können, ohne dass dann sofort alle wie die Aasgeier da draußen sitzen. Ah, ist das jetzt ein Abstieg oder ein Aufstieg? Und so, ne, dass wir uns da wirklich überlegen, was tun wir uns da an, dass wir in unserer gesamten kulturellen Beobachtung Strukturbrüche immer als etwas Verdächtiges oder sogar Schlechtes kodieren. Bis hin zu, könnten nicht Menschen, die ewig lange schon sehr viel Geld verdient haben und das Haus abbezahlt, die Kinder weg sind und dies und das sagen, wir stecken mal ein bisschen zurück und dafür können in Tarifverträgen vielleicht die von unten nachkommen, ein bisschen besser berücksichtigt werden. Also es gibt ja wirklich so Ideen, sobald ich anfange, gesellschaftlicher zu denken, mit diesen Lebensabschnitten oder Arbeitsphasen tatsächlich noch mal ein bisschen auch flexibler zu werden.
Ich habe da so eine Hypothese, ich teile die mal mit dir. Ich glaube, wir neigen vielleicht auch wir Deutschen sehr stark dazu, uns zu maximal identifizieren mit dem, was wir tun. Also das fängt ja schon mit der simplen Frage an, was machst du denn so? Dann sagt niemand, wie du siehst, gerade Kartoffelschälen, sondern es ist immer klar, es geht um, was machst du beruflich? Also erwerbstätig. Blöd, wenn man keine gute Antwort hat und wenn man eine für sich gefunden hat, die mag so schlecht, so gut sein, wie sie will, sind wir ja ganz schnell dabei, uns damit sehr zu identifizieren. Das ist in Teilen natürlich irgendwo sehr, sehr schön. Ja, erklärt viele Fragen für uns im Innen wie im Außen. Nur dann ist es natürlich so, wenn ich dann wechsle, dann stehe ich in so einer Erklärungsnot vor mir selbst, vor anderen. Wenn ich mich so überidentifiziere, ich bin doch Doppelpunkt, ich kann doch jetzt nicht ab morgen sein. Also nicht im Sinne von, ich tue etwas oder ich probiere mich aus oder ich betätige mich dort, sondern ich bin. Und 10-mal im Leben was anderes ich bin zu sagen, das fällt uns offenbar verdammt schwer. Also das ist so eine Vermutung, die ich so ein bisschen mit mir rumtrage. Es ist nicht viel mehr als eine Theorie oder eine Hypothese. Wäre aber gespannt, was du dazu sagst, ob du das so mitgehen kannst oder sagst, erklärt mir es nicht.
Doch, ich denke, das hat mehrere Einflüsse, also strukturelle Art wieder, was ja gut ist.
Das kann ja auch tatsächlich
was daran verändern. Und das eine ist natürlich, dass wir durch diese auch Verbeamtungswege und sowas, wo du qua Zugehörigkeit automatisch immer eine Verbesserung bekommst, dir das Ausscheiden immer madiger gemacht wird. Das ist natürlich etwas, das hilft nicht unbedingt zu sagen, ich fange nochmal was anderes an. Gleichzeitig, wenn wir eine gewisse Führungsrolle übernommen haben, dann wollen wir danach nicht mehr fragen müssen. Das ist auch total doof, anstatt zu sagen, klasse, ich stelle mich jetzt wirklich was Neuem. Ich bin nochmal Novizin in irgendwas. Das war in Neuseeland total normal. Ne? Da hast du Leute getroffen, die haben gesagt, ja, ich habe jetzt eine Zeit lang Schafe gemacht, jetzt male ich, jetzt gehe ich ins Tourismus-Business. So, also das war völlig okay, dass du unterschiedliche Dinge ausprobierst oder Serial Entrepreneurs, ne? Wie wir in den USA ja auch mehr haben. Dieses, du bist 3-4 Mal gescheitert und dann versuchst du nochmal was anderes. Das wird dir ja nicht unbedingt so negativ ausgehen. Hier, wenn du einmal was nicht sofort geleistet oder nach oben in der Definition von außen oben gemacht hast, dann hast du gleich so einen Versagensknopf auf dem Kopf. Und der zweite Punkt ist, dass wir strukturell natürlich schwer machen, zwischen Sektoren zu wechseln. Ich hatte mal eine epische Diskussion mit der DGB-Chefin, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, wir müssen noch mal fragen, warum es so schwer ist, dass IndustriearbeiterInnen in Dienstleistungsberufe wechseln möchten. Also wir haben da ja ein Riesenproblem mit den systemrelevanten. Genau. Jetzt haben wir natürlich auch noch FacharbeiterInnen zu wenig, aber das war vor ein paar Jahren. Und die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war, ich kann doch nicht einem Polier sagen, dass er in der Pflege arbeiten soll. Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Die Antwort war, ich bitte Sie. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja jetzt keine Antwort, sondern wenn ich handlungsfähig, Thema Handlungswissen werden will, dann muss ich nicht verstehen. Ne?
Genau.
Fragen, ist es die Gehaltshöhe? Ist es ein Gender-Thema? Ist es was Regionales? Ist es einfach der gesellschaftliche Diskurs, wie du mit deinem tollen Industriejob gehst jetzt in die Pflege? Ist es etwas, wenn Gabor Steingart immer nur davon redet, dass die Erfolgreichen diejenigen sind, die ein volles Konto haben, anstatt diejenigen, die unter miesesten Arbeitsbedingungen immer noch unsere Menschen pflegen und unsere Kinder erziehen, dann hat das ja alles damit zu tun, warum diese Entscheidung so wenig attraktiv scheint. Und dann werde ich handlungsfähig, gerade wenn ich mit berücksichtige, dass über die Hälfte der Leute sagen, sie würden eigentlich gerne noch mal was anderes machen.
Aber daran siehst du auch an dieser Antwort von der DGB-Chefin, es ist schon echt, dieses Identitätsthema ist schon riesig, ist schon gewaltig. Ja. Und auch eine Festschreibung, die in manchen Teilen uns hilft, in vielen aber nicht. Zum Abschluss, Maja, was lässt dich selbst? Wir sind in der Weihnachtszeit. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wann wir das Interview ausstrahlen, aber so viel Transparenz sei gesagt. Wir nehmen jetzt kurz vor Weihnachten auf und dann ist man ja in so einer besonderen Stimmung, du vielleicht auch. Was lässt dich hoffnungsfroh stimmen?
Ich merke schon, also ich bin ja gewohnt, da in diesem Diskurs außen mich aufzuhalten und blöderweise war bei mir der Ex-Account halt mein Schwerpunkt. Das ist ja wirklich ein unerträgliches, ich weiß nicht, Ökosystem kann man nicht mal mehr sagen, eine unerträgliche Plattform eigentlich geworden in beiden Teilen. Da habe ich jetzt die Kommentarspalte ausgemacht, damit ich wenigstens irgendwie das Gefühl habe, es wird besser. Und dann merkst du aber ja an anderen Orten andere Gespräche. Sei es eben auf anderen Plattformen oder vor allem im persönlichen Raum. Und die schönsten waren für mich im ganzen Jahr die, wo wir einen sicheren Raum kuratiert haben. Ich habe das auch viel mit Veranstaltern besprochen vorher, dass ich gesagt habe, wollt ihr wirklich streamen, okay noch, so wenn man wirklich mit Zugangscode ist, aber wollt ihr es für immer ins Internet stellen, weil dann werde ich anders sprechen und sprechen müssen, als wenn wir sagen, wir gönnen uns das jetzt, dass wir hier einen ganz sicheren Raum bauen, in dem man dann eben tatsächlich auch auf einer anderen Tiefe sprechen kann und wo andere Themen hochkommen können, die ich aber nur dann natürlich in einer Ehrlichkeit auch diskutieren kann oder eben auch eigene Erfahrungen einbringen kann, wenn ich weiß, die werden nicht von irgendeinem Troll als nächstes offen filetiert. Und diese Räume, die haben immer Magic. Und ich glaube, dass wir die nicht vergessen dürfen. Dass wir wirklich, und ich hoffe so ein bisschen auf so ein Gegenpendel, und das ist ja Weihnachten gut dafür, überlegen, wie kann ich diese Zeiten vielleicht mal das andere Gerät ausmachen und mich wirklich auf meinen direkten, realen Kosmos fokussieren und auch anerkennen, dass viele gerade sehr angestrengt sind und auf dieser Ebene miteinander reden zu dürfen, ohne sofort vielleicht alle Antworten zu haben, sondern erstmal die verbindenden Gemeinsamkeiten zwischen Menschen in einer Umbruchphase nach vorne zu holen. Da unterschätzen wir uns, da sind wir wieder bei der pluralistischen Ignoranz, wie viel wir uns doch eigentlich Ähnliches wünschen.
Auf dieser mittelhohen Note würde ich gern das Gespräch einfach mit einem großen Dankeschön an dich zu seinem Ende bringen und sag, ich wünsche dir alles Gute. Jetzt, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es vielleicht schon Vergangenheit, für uns noch Zukunft. Erstmal eine geruhsame und vor allen Dingen eine besinnliche Zeit in dem geschützten Rahmen, wie du dir das wünschst. Und nicht alles, was für immer veröffentlicht ist, ist die bessere Option. Dieses Gespräch wird veröffentlicht und bleibt. Aber manchmal sind es genau diese geschützten Räume, die uns nach vorne bringen. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Maya. Hat mir viel Freude gemacht, mit dir zu reden.
Ich danke dir auch, Jule. Ging mir genauso.
Große Themen und große Flughöhe, auch das gibt es hier immer wieder bei Good Work. Dafür setze ich mich ein für euch, dass das gelingt. Und wir werden natürlich auch in diesem Jahr immer wieder auf den Boden der Tatsachen ganz buchstäblich zurückkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich genieße das ja sehr, die Gedankengänge von Menschen einfach mal zu sehen, zu hören, zu erleben, wie sie auseinanderklamüsern mit uns hier, ihre Argumentation aufbauen, die aus einer so exponierten Lage auf die Geschicke, auf die Phänomene in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt schauen, wie es eben Maya Göpel tut. Also für mich ein absoluter Hochgenuss, den ich unbedingt mit euch teilen will. Und ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Das Ganze, ihr wisst es, ist nur möglich mit Kooperationspartnern. Anders ist Good Work nicht auf Dauer so darstellbar. Und das gelingt sehr gut, wie ich finde, mittlerweile. Und da darf gern noch der ein oder andere Kooperationspartner hinzukommen. Wenn ihr also in einem Unternehmen arbeitet, das sagt Good Work und unser Unternehmen passt hervorragend zueinander, meldet euch gerne unter info@goodwork-salon.de. Wir finden da bestimmt ganz tolle Aufsatzpunkte für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ansonsten, gehabt euch wohl, habt eine gute Woche, schaltet nächste Woche Donnerstag spätestens wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work. Stopp, noch nicht das Handy aus der Hand legen oder wie ihr auch immer gerade den Podcast Good Work gehört habt. Bevor ihr also weiter zischt, nochmal kurz mein Hinweis. Also, was ist es denn mit diesem Kollektiv? Jetzt im Januar werden einige Informationen, Veranstaltungen dazu rund um das Thema Kollektiv, Good Work Kollektiv stattfinden. Im Grunde ist die Idee ganz simpel. Und die Idee kommt auch gar nicht so sehr von mir. Die kommt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von euch. Denn ihr habt mir immer wieder geschrieben. Was habt ihr mir geschrieben? Ich schreibe mit, wenn ich Good Work höre. Ich höre Folgen einmal, zweimal, dreimal. Jule, du hast die ein oder andere Frage nicht richtig beantwortet, nicht tief genug. Hak nochmal nach. Ich würde gern mehr erfahren von dem Gast. Und so weiter und so fort. Und dann hat es irgendwann bei mir Klick gemacht. Da ist ein Bedarf. Da sind Menschen wie ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die gerne tiefer eintauchen möchten und vielleicht sich auch vernetzen möchten. Vielleicht auch mir mal ganz von Auge zu Auge den Marsch blasen möchten oder auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und außerdem, ihr wisst ja, ich bin sowas von neugierig, euch auch mal richtig und direkt kennenzulernen, weil das genau passiert auch im Kollektiv. Wir werden uns also begegnen, einmal im Monat, und ihr werdet die Möglichkeit haben, wirklich noch fundiertes Arbeitsmaterial an die Hand zu bekommen für euren ganz konkreten Arbeitsalltag. Und drittes, unbedingt euch auch austauschen mit anderen Good Work-Hörerinnen, also mit anderen Worten, ganz, ganz schön viele Goodies auf einmal. Schaut unbedingt mal nach in den Shownotes. Gerade jetzt im Januar werden wir ganz aktiv euch Informationen an die Hand geben, bevor es dann richtig losgeht. Und ihr wollt auch ganz früh mit dabei sein, oder? Ich freue mich auf euch.